Fahr keinen Zentimeter mit dem Auto, ohne nach hinten zu gucken. So habe ich es von meinem Fahrlehrer gelernt. Das hat auch immer geholfen, wenn ich mich dran gehalten habe. Ich erinnere mich an eine Situation, da wollte ich von unserem damaligen Grundstück runterfahren und bog, warum auch immer, ich weiß es nicht, in die falsche Richtung ein. Und da das ja nur der Hof der Gemeinschaft war, da war zwar noch die Diakoniestation, bin ich dann, habe ich geguckt, links und rechts kam nichts, schnell zurück und in die andere Richtung, bums. Es war nur ein halber Meter, den ich zurückgefahren bin. Aber wenn ein Auto steht, ist schlecht. Warnungen können uns stören. Genau genommen, wir können uns an ihnen stören. Aber wir brauchen sie für unser Leben. Manche Fehler im Leben muss man ja selber machen, bevor man es begreift. Aber nicht jeden. Und manche Fehler macht man auch und es gibt keine zweite Chance. Um so eine Warnung geht es heute in unserem Predigtext. Jesus will, dass wir den richtigen Weg finden. Er will, dass wir leben. Deshalb lautet unser Thema heute, dann machen wir erst den Predigtext. Wir hören den Predigtext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 13 bis 23, in denen es nämlich genau darum geht, um so eine Warnung. Jesus Christus sagt dort im vorletzten Abschnitt der Bergpredigt: Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen, also einsammeln, von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, also prophetisch geredet, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Jesus will, dass wir leben. Deshalb warnt er uns mit drei Aufforderungen. Der Titel unserer Predigt: Verpasst das Leben nicht. Drei Aufforderungen gibt es da. Geht den richtigen Weg. Nehmt euch in Acht. Täuscht euch nicht. Geht den richtigen Weg. In den altertümlichen Städten, auch denen Palästinas, gab es ein großes Stadttor. Da ging man durch, eigentlich, wenn man in die Stadt wollte. Normalerweise. Da konnte man auch alles mitnehmen, da brauchte man auch nicht alleine sein. Da war für viele und vieles Platz. Da ging die Masse lang, selbstverständlich, und man dachte auch nicht drüber nach. Irgendwo daneben war oft ein kleines, nicht so hohes, ein schmales Tor, durch das einzelne Fußgänger hineinkamen und auch nur einzeln. Es diente als Durchschlupf für die Nacht auch. Wenn man da durch wollte, durfte man kein großes Gepäck bei sich haben. Und man musste sich klein machen. Durch diese Pforte geht durch, sagt Jesus seinen Jüngern. Das ist eure Pforte. Das ist die Pforte, die zum Leben führt. Wo normalerweise kaum jemand durchgeht. Jesus spricht vom Leben wie von einem Weg, den man als Mensch von sich aus nicht geht. Er spricht wie von einer Tür, die man von sich aus nicht findet und auch nicht benutzt. Und es ist erschreckend. Nicht nur, wenn man schreckhaft ist, sondern wenn man sich mal damit befasst, was es eigentlich bedeutet, wie unmissverständlich Jesus hier von Himmel und Hölle spricht. Also davon, wo Menschen die Ewigkeit verbringen. Die einen bei Gott, die anderen nicht bei Gott. Ohne Liebe, ohne Wärme, man kann es sich ausmalen, wenn man das will. Jesus nennt das Verdammnis. Es könnte einem glatt die Sprache verschlagen. Das Feuer ist dafür auch das Bild. Und es wurde in vergangenen Jahrhunderten immer wieder der Versuch unternommen, die zwei Türen und Wege bildlich darzustellen. Vielleicht kennen manche von Johannes Gossner die zwei Wege. So ein berühmtes Bild, wo ganz genau verzeichnet ist, wie das aussieht. Der bequeme, leichte, breite Weg und der mühsame, schmale, der nur bergauf geht. Beim einen ist die Verdammnis, beim anderen ist das Leben, das Ziel. Ein Pastor hat immer mal länger gepredigt. Soll es ja geben, solche Pastoren. Und die Gemeinde hat sich darüber beschwert. Dann war wieder Gottesdienst und der Pastor ist dran und er geht die Treppe zur Kanzel hoch und ächzt dabei und schnauft und sagt oben ganz aus der Puste: Mühsam und beschwerlich ist der Weg, der zum Leben führt. Dann setzt er sich auf das Geländer, rutscht runter und sagt: Leicht und schnell ist der Weg, der in die Verdammnis führt. Amen. Das war die Predigt. Ich weiß ja nicht, was ihr von so einer Predigt haltet. Eindrücklich, kurz vor allem, das mag vielen gefallen, aber es ist wie dieses berühmte Bild, man hätte es jetzt hier sowieso nicht erkennen können, deswegen habe ich es nicht angeworfen, wie dieses berühmte Bild, ist man äußerlich ganz schnell dabei zu meinen, wir wissen schon, was der schmale Weg ist und die enge Tür und was der breite Weg ist und die weite Tür. Und der schmale Weg muss beschwerlich sein. Dabei sagt Jesus gar nichts davon. Er sagt nur, er ist so, dass man ihn nicht findet von sich aus und dass man ihn nicht geht. Das ist das, was er sagt. Und dass die Masse auf dem breiten Weg geht. Mehr sagt er dazu so gar nicht. Natürlich, den Leuten ist die Tür vor Augen, durch die man mit nichts kommt und bei der man auch sich klein machen muss. Klar. Aber von der Freude, die in einem Leben mit Gott liegt, ist in diesen Bildern überhaupt nicht die Rede. Dass es das Schönste ist, Gott zu kennen. Und dass man, wenn man den kennenlernt, gar nicht mehr tauschen möchte. Auch wenn es beschwerlich ist, was es ja sein kann. Also mit Gott leben geschieht nicht wie mit der Fernbedienung auf der Wohnzimmercouch. Da guckt man nicht einfach zu, man ist mittendrin. Das Leben pulsiert, tut es. Ja, auch sonst ist einiges los. Aber man kriegt auch noch Aufgaben von Gott und so weiter. Na klar, aber von dieser Freude ist überhaupt nicht die Rede. Und Jesus sagt nicht, dass der Weg mühselig sein muss. Also nicht jeder, und so ist das dann leider manchmal mit diesen Bildern auch gemacht worden, nicht jeder, der das Christsein als mühsam empfindet, ist auf dem richtigen Weg. Und nicht jeder, der dabei Freude erlebt, ist auf dem falschen. Offensichtlich muss man das anders identifizieren. Und was bei diesen Bildern für mich der Grundirrtum ist, bei allen, die ich kenne, wir stehen vor zwei Türen und haben die Wahl, durch welche wir gehen. Wenn wir Jesus in den anderen Dingen, die er sagt, mal ernst nehmen, dann stehen wir gar nicht vor den Türen. Wir sind längst auf dem breiten Weg. Durch die weite Tür sind wir längst gegangen, als Menschen. Auf diesen schmalen Weg, durch die enge Tür zu kommen, bedeutet, eine gravierende Änderung im Leben vorzunehmen. Nimmt man keine vor, also ändert man seinen Weg nicht, ist man geradewegs auf dem breiten. Und Jesus sagt das, weil er uns in der Ewigkeit um jeden Preis bei sich haben will. Um jeden Preis. Seines Lebens und auch deines Lebens. Deshalb sagt er, verlasst den falschen und sucht und geht den richtigen Weg. Und der Unterschied zwischen beiden Wegen, auch wenn wir das gemeinhin so wollen, ist vielleicht gar nicht äußerlich erkennbar. Manchmal schon, oft vielleicht auch nicht. Denn was einen Christen im Herzen bewegt oder einen Menschen, das sehen wir ja gar nicht immer. Vieles davon tritt zutage, vieles auch nicht. Der Unterschied dürfte darin liegen, welche Bedeutung Jesus hat für uns. Er wird uns in der Bibel ja vorgestellt als der, durch den Gott uns das Leben schenkt, der für uns stirbt, weil wir meinen, dass wir den engen Kontakt mit Gott nicht nötig haben. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, in Kontakt mit Gott zu treten. Ja, ich muss doch nicht, um Christ sein zu können, immer beten, als ob das Gespräch mit Gott irgendwas Furchtbares sein müsste. Ist schon interessant, was so an uns Gedanken so hervorkommt. Vielleicht werden die Bilder auch deshalb so gemalt. Der Weg des Lebens ist der mühsame. Und wir laufen ohne den Kontakt mit Gott nun geradewegs in den Tod als Menschen. Jesus spricht immer wieder davon, wie großartig der Vater ist und wie herrlich es ist, ihn zu kennen. Aber weil wir Menschen von Gott entfremdet sind von Natur aus, sehen wir das nicht. Wir merken es nicht. Und wir gehen natürlich davon aus, wie man immer auch im Streitfall davon ausgeht, der andere ist ja der im Irrtum. Es ist, für Außenstehende ist es ja manchmal kurios in einem Streit. Ne? Der ist schuld, der ist schuld. Genau, und die anderen lachen sich kaputt und sehen meine Schuld genauso. Vielleicht ist mein Anteil sogar noch größer. Es wirkt manchmal geradezu lächerlich, wie wir uns zum Mittelpunkt machen und alles andere ist die falsche Sicht. Und so muss man das verstehen, warum uns der Weg des Lebens, der Weg mit Gott so mühsam vorkommt. Weil wir so schief gewickelt sind. Weil wir so wenig verstehen von Liebe. Die enge Tür finden und durchschreiten und den schmalen Weg gehen, kann derjenige, der entdeckt, dass er zu dem Leben, das Gott uns schenken will, nicht fähig ist. Das ist der erste Schritt auf diesem Weg, das zu entdecken. Und dann zu entdecken, dass du es brauchst, dass Jesus für dich eintritt und deine Schuld begleicht. Christus ist für uns gestorben, das heißt, wir sind mit ihm gestorben. Das gilt es zu entdecken. Und dann habe ich kein Recht mehr auf mich, dann wird Jesus mein Herr. Das ist in den täglichen Entscheidungen, in den stündlichen, minütlichen, sekündlichen Entscheidungen die Wirklichkeit, mit der wir leben. Dass ich dann selber so tue, als könnte ich Gott mal ausblenden und mache einfach so, wie ich will, das ist der Irrtum, wenn ich mein Leben Gott in die Hand gegeben habe. In unserem Herzen spricht vieles dagegen. Und es gibt auch Menschen, die von Gott sprechen und doch nicht nur selbst einen anderen Weg gehen, sondern andere auch auf einen Irrweg führen. Deshalb warnt Jesus als zweites davor, falschen Propheten auf den Leim zu gehen. Nehmt euch in Acht. Schafskleider, Schafe, mit Schafen bezeichnet Jesus an anderen Stellen ja auch seine Gemeinde und mit Wölfen, die schaden wollen, die das Leben zerstören wollen. Ja, und Jesus sagt, es gibt Menschen, die reden von Gott und es hört sich gut an. Vielleicht können die viel besser reden, damit hat ja der Apostel Paulus gekämpft. Vielleicht können die viel besser reden als die Boten, die Gott losschickt. Aber sie führen nicht in die völlige Abhängigkeit vom lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Sie führen nicht dahin, dass Jesus unser Ein und Alles ist und nicht nur die Garnitur auf unserem Leben. Nicht nur das I-Tüpfelchen auf dem I, sondern das ganze Wort. Sie tun so, als würden sie in Gottes Namen reden, aber sie predigen so, dass das menschliche Herz so bleiben kann, wie es ist. Schön schief gewickelt und immer mit dem Eindruck, die ganze Welt muss sich um mich drehen. Äußerlich mag natürlich vieles anders geworden sein. Klar, man kriegt das ganz schnell hin. Gottes Gebote auswendig lernen, so viele Worte sind das nicht. Und dann äußerlich umsetzen, das dürfte klappen, wenn wir es überhaupt tun. Aber im Herzen sitzt immer noch der alte Mensch auf dem Thron. Und die falschen Propheten sind nicht leicht zu erkennen. Das sagt Jesus zwar nicht ausdrücklich, es wird aber deutlich daran, wie man sie erkennt, nämlich an den Früchten. Und bei Frucht wissen wir, das ist nicht sofort da. Wenn man den Baum an seinen Früchten erkennt, dann muss man warten. Dann muss man sich das in Ruhe angucken, weil ja erstmal der Baum überhaupt die Frucht hervorbringen muss. Früchte sind wohl das, was aus dem Leben dieses Menschen herauskommt. Wenn man das mal versucht, dieses Bild zu übersetzen. Die Frucht ist ja das, was aus der Pflanze herauskommt, als Ergebnis. Also wie der Mensch sein Leben gestaltet und was mit Menschen passiert, wenn sie die Botschaft glauben, das dürften die Früchte sein. Und Jesus bezieht sich hier, er schließt die Bergpredigt ab, beim nächsten Mal haben wir den letzten Teil, auf zum Beispiel auf seine Worte der Bergpredigt. Kommt das bei dem, was die Menschen sagen, heraus, dass andere von Jesus erfüllt diese Worte leben? Ihr Vertrauen so auf Gott setzen, dass ihr Leben im Sinne der Bergpredigt gestaltet wird? Oder kommt das nicht heraus? Wer leugnet, dass Jesus als Opfer für unsere Sünde gestorben ist, der ist ein falscher Prophet. Zum Beispiel. Denn da kommt kein neues Leben heraus, wenn man was anderes verkündigt. Genauso ist ein falscher Prophet, wer behauptet, ein Glaubender könne sein Leben im Widerspruch zu Gottes Geboten gestalten. Und das Verrückte ist, eine Erfahrung der Kirchengeschichte auch, dass die größte Gefahr für die Gemeinde Gottes nicht die Verfolgung ist, sondern die Verführung. Das, was sich nach christlich anhört, aber es nicht ist. Sie kamen von uns, sagt zum Beispiel mal der Apostel Johannes, sind von uns ausgegangen, die falschen Propheten. Der Feind Gottes tut so, als wäre er unser Freund. Können wir schon am Anfang der Bibel beobachten. Jetzt brauchst du das, jetzt nimmst du dir. Das ist der Weg, da wirst du glücklich. Er verstellt sich als Engel des Lichts. Deshalb nehmt euch in Acht, sagt Jesus. Und nach der Warnung vor falschen Lehrern lenkt er den Blick jetzt auch einmal auf uns selbst, denn wir sollen uns auch in Bezug auf uns selbst nichts vormachen. Täuscht euch nicht. Jesus, und das gehört zu den Dingen, mit denen ich auch nicht fertig werde, die ich nicht hinter mir lassen kann, so nach dem Motto, ja, verstanden, alles klar, ist sowieso der Tod des Lebens, wenn man meint, Gottes Worte verstanden zu haben und es ist jetzt gut damit. Jetzt fängt es ja eigentlich erst an, wenn man denn was verstanden hat. Aber hier ist von Menschen die Rede, denen Jesus angeblich ganz wichtig war. Das haben die auch überall gesagt. Und nicht nur das. Die haben Sachen gemacht. Wenn jemand sowas macht, dann würden, wenn er in uns hier reinkommt, dann würden wir sagen, Mensch, das muss ja ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes sein. Prophetisch gesprochen. im Namen Gottes Botschaften ausgerichtet. Nicht nur über die Zukunft, sondern ins Leben hinein von Menschen. Menschen von bösen Geistern befreit, unter die sie sich festgelauft haben. Und andere Wunder. Da muss doch Gott hinterstecken. Und Jesus muss diesen Menschen das Schlimmste sagen, was man einem Menschen sagen kann. Das ist übrigens nicht du sowieso, was man einem Menschen das Schlimmste sagen kann, sondern das Schlimmste, was ein Mensch zu hören bekommen kann, ist, dass Jesus Christus ihm sagt, ich kenne dich überhaupt nicht. Wer bist du? Jesus! Mensch, wir haben doch in deinem Namen. Jesus sagt nicht, ja, das habt ihr in meinem Namen getan. Er sagt auch nicht, das habt ihr gar nicht in meinem Namen getan. Ihr habt euch damit geirrt. Er sagt, ich kenne euch nicht. Einfach. Das ist das Entscheidende. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Wörtlich steht da, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Das eine ist die Gesetzlichkeit, in der man meint, Gottes Liebe dadurch verdienen zu müssen und zu können, dass ich Gottes Gebote halte. Das andere ist, ja, Gott kann ja gesagt haben, was er will. Auf mein Leben passt das eben nicht. Fertig. Gut. Dann mache ich es eben einfach anders. Das ist die Gesetzlosigkeit. Ich habe euch noch nie gekannt. Das ist von außen wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, sonst wären die ja längst vorher drauf gekommen. Sonst hätte man ihnen längst gesagt, Mensch, ey, du solltest mal überlegen, ob du überhaupt mit Jesus unterwegs bist. Hat ihnen keiner gesagt, haben sie gar nicht gemerkt. Täuscht euch nicht, sagt Jesus. Gott hat uns in seinem Gesetz, das Jesus in der Bergpredigt ja ausgelegt hat, gesagt, wie er unser Leben gestalten möchte. Darauf kommt es ihm an. Natürlich tut er auch Wunder, wenn er das machen will. Er treibt auch böse Geister aus. Ja, das sollten wir mit rechnen. Gerade in unserer Gegend ist der Aberglaube und die Unterwerfung unter irgendwelche bösen Geister viel mehr gang und gäbe als in anderen Teilen Deutschlands. Er spricht mit uns und anderen Menschen durch uns, jawohl. Aber damit können wir uns auch täuschen, dass das ein Ausweis dafür wäre, dass Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Aber wir tun doch immer so. Wer Wunder vollbringen kann, wem Gott ein Wunder schenkt. Deswegen sind wir doch auch immer so enttäuscht, wenn Gott unsere Gebete nicht so hört, wie wir das wollten. Wenn ich mal ein Wunder erzählen könnte, würden die anderen auch mal merken, was für ein toller Kerl ich bin. Für bei mir macht Gott das nie. Bin ich auch ganz beleidigt jetzt. Fühle mich auch zurückgesetzt. Und Jesus sagt, die wären auf ganz andere Ideen gekommen. Und denen muss ich leider sagen, ich kenne euch gar nicht. Der Gegner Gottes kann das alles simulieren. Wir lesen es in der Offenbarung. Er kann das alles auch so tun, als ob. Entscheidend ist es, dass wir unser Leben gestalten lassen, wie Gott es will, sagt Jesus. Dass es in deinem Leben dazu kommt, dass du merkst, nicht das, was du willst, ist das Beste, sondern das, was Gott will. Ich will das mal so allgemein ausdrücken. Das geht schon mein ganzes Leben so, dieser Kampf. Gott vertrauen bedeutet, auf ihn zu hören, wenn er uns etwas sagt. Alles andere ist Gott misstrauen. Ja, in dieser Welt ist niemand vollkommen. Das ist richtig. Aber warum sagen wir das? Eigentlich. Wollen wir damit sagen, guck mal Gott, deswegen geht's gar nicht? Dann lassen wir es eben. Das ist der Weg der Gesetzlosigkeit. Oder tut es uns im Herzen weh, dass Gott bei mir nicht zu seinem Ziel kommt? Dass die Liebe Gottes an mir leider abprallt mal wieder, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das gehen soll, was er mir sagt. Und ich lasse Gottes Liebe in meinem Leben keinen Raum und lasse es nicht zu, dass er mich beschenkt und andere auch. Das ist auch eine Frage. Beichte ist ja sowieso völlig aus der Mode gekommen. Ich halte das für total ungesund in der christlichen Gemeinde. Das hat mir ein Prediger schon am Anfang meines Dienstes gesagt. Die Leute kommen eigentlich in die Seelsorge, weil sie Probleme haben, nicht weil sie Schuld bekennen wollen. Wo ist das geblieben, ihr Lieben? Und wenn es denn mal einem geschenkt wird, dass er seine Schuld entdeckt, worüber weinen wir eigentlich? Darüber, dass wir so erbärmlich sind oder darüber, dass wir Gott unser Leben weggenommen haben? Und da gibt's im Alten Testament, und im Alten Testament lernen wir aus meiner Sicht Glauben. Da gibt's genügend Berichte davon, wie Gott das deutlich macht. Weißt du kannst für mich machen, was du willst. Du kannst dir Arme und Beine ausreißen. Du kannst in der Gemeinde mitarbeiten. Du kannst Geld spenden, wie du willst. Das ist vielleicht alles gut, je nachdem, warum du es machst. Aber das, was ich möchte, ist dein Herz. Dass du mir vertraust. Lass den ganzen anderen Kram, wenn du mir nicht vertrauen willst. Gehorsam ist besser als Opfer. Dieser Satz ist ein berühmter im Alten Testament. Weil im Gehorsam das Vertrauen auf Gott steckt. Und Jesus muss dir sagen, Leute, ihr habt euch die ganze Zeit getäuscht. Furchtbar. Und wenn wir denn das entdecken und dass wir uns Gott wegnehmen und dass uns nicht mal leid tut, dass es uns wieder mehr um uns geht, dass wir traurig sind darüber, dass Gott uns jetzt irgendwas nicht schenkt oder so, weil ich wieder so bin, dass es uns mal wirklich wehtut, dass es Gott im Herzen wehtut, dann haben wir die Gelegenheit, uns an Gott zu wenden. Und dann fängt er jedes Mal wieder mit uns an. Jedes Mal. Das hat aber dann damit zu tun, wie ich das auch bereinigen kann in meinem Umfeld, wo ich wem was dazu mal sage und so und dazu stehen kann und man nicht mehr aufrechterhalten muss, dass bloß alle denken, bei mir wäre es in Ordnung. Ja, es ist für mich, seit ich Christ bin, in meinem eigenen Leben und im Leben anderer Menschen eine verrückte Erfahrung, dass wir unsere Kraft vor allem dafür einsetzen, ein Bild aufrechtzuerhalten von uns. Deshalb werden wir uns auch gegen Kritik, denke ich. Es ist verrückt. Am Umgang mit der Sünde im eigenen Leben erkennen wir, welchen Raum Jesus bei uns hat. Nicht daran, was wir jetzt für ihn angeblich tun. Auf einer Feier befindet sich ein Schauspieler. Und dann wird an einem Punkt der Feier der Vorschlag gemacht, der Schauspieler möge doch mal etwas vortragen, dass man da mal in den Genuss kommt. Und er fragt, ja gut, machen wir das so. Was habt ihr denn, was soll ich denn vortragen? Wer hat denn eine Idee? Erstmal sagt keiner was. Dann sagt ein anwesender Pastor, tragen Sie doch Psalm 23 vor. Na gut, das mache ich, wenn Sie ihn hinterher auch einmal vortragen, sagt er zu dem Pastor. Na gut, die beiden vereinbaren das. Der Schauspieler fängt an und mit pathetisch trägt er den Psalm vor. Mit einer Betonung, gewaltig. Ja, die Leute sind in den Bann gezogen. Und als er fertig ist, applaudiert die Feiergesellschaft. Wahnsinn, jetzt ist der Pastor dran. Der trägt den Psalm auch vor. Nicht so hochklassig. Keiner applaudiert. Aber einige sind sichtlich bewegt davon, was er da vorgetragen hat. Da greift der Schauspieler nochmal das Wort. Herr Pastor, ich kenne den 23. Psalm gut. Aber Sie kennen den Hirten, von dem darin die Rede ist. Jesus will, dass wir leben, ihr Lieben. Dass wir uns ganz und gar an ihn hängen, in die tiefe Liebesgemeinschaft und Lebensgemeinschaft mit ihm eintauchen. Was es auch kosten mag. Ob das jetzt mühsam ist oder nicht. Und er will diese Liebe einer Welt durch uns zeigen, die ihn gar nicht haben will. Deshalb haben wir in dieser Welt auch keinen Applaus zu erwarten. Aber wenn wir in Gemeinschaft mit diesem Hirten sind, dann wird man entdecken, dass wir den kennen. Auch wenn es nicht toll aussieht, was wir machen. Mit Jesus haben wir in dieser Welt und darüber hinaus das volle Leben unter allen Umständen. Deshalb sagt Jesus, verpasst das Leben nicht. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Tote Fischen? Achso, na gut. Schön, so merkt ihr euch das besser. Man muss auch was falsch machen, sonst bleibt ihr hängen. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Der Weg zur Quelle führt in die andere Richtung. Amen.